SWR 2 Leben.
Die Metallindustrie in Baden-Württemberg boomt. Alteingesessene Firmen wachsen hoffnungsfroh in eine Zukunft hinein, die die Bundesregierung Industrie 4.0 genannt hat. Eine Zukunft, für die der deutsche Mittelstand wie geschaffen scheint, mit seiner Tüftlerneigung, seinem Qualitätsbewusstsein und Effizienzstreben. Doch ein Unternehmer will nicht mehr, nicht weitermachen, nicht weiter wachsen. Warum? Merle Hilpk hat nachgefragt. Der letzte in einer langen Tradition, wie sich der Mittelstand im Südwesten verändert.
Ein Unternehmer steigt aus. Verkauft das Familienunternehmen an einen ausländischen Konkurrenten. Räumt die Werkshallen in Eisenbach, dem Dorf im Hochschwarzwald, in dem sein Urgroßvater mit einer Werkstatt für Uhrenteile begonnen hatte. Und beendet damit eine über 100-jährige Familientradition.
Also wir machen Zahnräder, wir stellen spezielle Antriebsschnecken her. Und die Anwendungen sind heute sehr viel Automobil, aber auch Gebäudeautomation, Regelungstechnik, Maschinenbau, all diese Bereiche, wo sich etwas bewegen muss, um eine Kraft zu übertragen. Eisenbach als Industriestandort weltgewandt, international vernetzt. Große Firmen, auch die Uhrenindustrie des 18. 19. Jahrhunderts war schon international. Das sind lange Entwicklungslinien der Feinmechanik.
Vor 10 Jahren, mitten in der Finanzkrise, als plötzlich die Aufträge wegblieben, hat der Unternehmer das Unternehmen aus der Insolvenz gerettet. Dafür hat er sein altes Leben in der Großstadt aufgegeben und ist in das Elternhaus auf dem Werksgelände gezogen, wo Tag und Nacht die Abluftanlagen rattern. In der Badischen Zeitung lobte der Insolvenzverwalter sein Engagement für den Fortbestand des Unternehmens. Im Herbst 2017 ist dort zu lesen: Der Urenkel gibt nach über 100 Jahren die Firma auf. In einer Zeit, in der die anderen Metallfirmen in Eisenbach, für das sie selbst den Namen Gear Valley erfunden haben, von rasantem Wachstum und Rekordgewinnen schwärmen.
IMS Gear hat seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 16% gesteigert. Das kommende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzanstieg von 10%. Und die Umsatzrendite hat sich erneut gut entwickelt.
Der Geschäftsführer der Franz Morath Group berichtete über Rekordumsätze. Auf dem Weg zum Umsatzziel von 100 Millionen Euro sei die nächste Etappe erfolgreich geschafft. Die Umsatzentwicklung beim Antriebsspezialisten gehe seit 7 Jahren stetig bergauf. Der Gesamtumsatz seither habe sich verdoppelt.
Das Jahr gilt als das beste Geschäftsjahr in der Geschichte der Firma Tritschler Feinmechanik.
Ein Grund zum Feiern für GSC-Schwörer. Nach dramatischen Umsatzrückgängen in der Wirtschaftskrise vermeldet das Familienunternehmen aus Eisenbach für dieses Jahr Umsatzrekord. Ungetrübte Aussichten auf das kommende Jahr versprechen weiteres Wachstum.
Ein paar Monate nach der Zeitungsmeldung, dass der Unternehmer verkauft habe, wird die Werkshalle geräumt, die Abluftanlage abgestellt. Ein stiller Abgang. Der neue Eigentümer, ein Schweizer, hat eine neue Produktionsstätte gebaut. Einen dieser ewig langen, flachen Zweckbauten des digitalen Zeitalters und neue, vernetzungsfähige Maschinen hineingestellt. Natürlich nicht in Eisenbach, das auf 1000 Meter Höhe liegt und nur über eine gewundene Bergstraße zu erreichen ist, sondern dem Trend der Zeit folgend in einer Stadt unten im Tal mit Bahnhof und Schnellstraßenanschluss. Über die Gründe für den Verkauf spricht der Unternehmer nicht, zumindest nicht öffentlich. Aber er hat Andeutungen gemacht an einem Abend, lange bevor der Verkauf öffentlich wurde, dass er in dieser Zeit unter diesen Bedingungen nicht mehr gern Unternehmer sei. Was ist das für eine Zeit? Was für Bedingungen, die ihn das Unternehmersein verleitet haben? Was hat ihn dazu bewogen, das Familienunternehmen in fremde Hände zu geben, das zwei Kriege und Weltwirtschaftskrisen und drei Entwicklungsstufen der Industrialisierung überstanden hat?
Die Welt, in der wir heute leben, verlangt von uns, von den Mitarbeitern, von Unternehmen an sich eine permanente Anpassungsleistung an ständig neue und veränderte Rahmenbedingungen. Dazu braucht man ein viel höheres Maß an Offenheit und Flexibilität und eine Unternehmenskultur, die das fördert. Und ich glaube, dass wir einfach in der Phase von der technologischen Entwicklung sind, wo wir auch gar nicht mehr abschätzen können, was in 2 Jahren, in 5 Jahren ist. Also die Geschwindigkeit wird immer schneller.
Heidi Stock, studierte Soziologin, arbeitet in der Unternehmenskultur der Robert Bosch GmbH. 390.000 Mitarbeiter beschäftigt ihr Arbeitgeber. Der Umsatz im vergangenen Jahr betrug 73 Milliarden Euro. Trotzdem gibt es Wirtschaftswissenschaftler, die Bosch dem Mittelstand zuordnen. Denn Mittelstand, so meint Michael Woiwode, Leiter des Mannheimer Instituts für Mittelstandsforschung, sei vor allem eine Frage der Haltung.
Es gibt verschiedenste Definitionen, die zum einen quantitativ strukturiert sind. Da wird beispielsweise die magische Zahl von 250 Mitarbeitern genannt. Ich würde eben auch größere Unternehmen zum Mittelstand zählen, wenn sie eben bestimmten Bedingungen entsprechen. Es ist eine besondere Art, eben auf die Wirtschaft und auf die Gesellschaft zu blicken, eine Art Verantwortung zu übernehmen für die Mitarbeiter, für die Qualität der Produkte.
Der Weltkonzern, eine der größten Firmen in Baden-Württemberg, ist aus einer feinmechanischen Werkstatt hervorgegangen. So wie auch die Eisenbacher Metallfabriken wie Tritschler, Schwörer, Framo, IMS Gier und Weckermann. Und wie sie ist er bis heute im Besitz der Gründerfamilie. Nun hat sich der Riese den größten Wandel in der Unternehmensgeschichte verordnet. Ein Umbau, der fast so komplex erscheint wie die Gründung eines neuen Staates. Fabriken werden geschlossen, neue Werkshallen gebaut, Abteilungen aufgelöst und Beschäftigte flexiblen Teams zugeordnet. Mitarbeiter und Maschinen, ganze Fabriken und Lieferanten sollen nun untereinander vernetzt und von Computerprogrammen gesteuert werden. Eine digitale Internationale, die auf das eine große Ziel ausgerichtet ist, den weltweiten Wettkampf um den Kunden zu gewinnen. Eine Effektivitätssteigerungsstrategie, für die die Bundesregierung den Namen Industrie 4.0 erfunden hat.
Dieses Active Cockpit, also so ein Touchscreen mit dieser Software drauf, das haben wir flächendeckend hier im Werk. Und wir arbeiten hier in einem internationalen Fertigungsverbund. Wir haben Schwesterwerke in Indien, in Tschechien. Und die haben baugleiche Anlagen. Das heißt, wenn wir hier Probleme haben, haben die wahrscheinlich ähnliche Probleme.
Ach so, und da kommuniziert man auch mit denen drüber.
Genau, das ist eine Plattform, wo dann sämtliche Leute darauf zugreifen können.
Und die Sprache ist dann Englisch, damit sie darauf zugreifen können, oder?
Das ist die Geschäftssprache bei Bosch ohnehin.
Die Jobbezeichnungen, die Abteilungen, die Aufgaben, alles ist nun Englisch bei Bosch. We Are Diversity steht am Eingang zur Konzernhalle in Gerlingen. In den Fluren des Dieselmotorenwerks in Stuttgart hängen aufmunternde Losungen, deren Tonfall an die euphorischen Aufbaujahre der Sowjetunion erinnert. Und so euphorisch klingen auch die Mitarbeiter.
Das Schöne an Industrie 4.0 ist, dass gerade das Thema Software und Digitalisierung ganz neue Anwendungsfälle eröffnet und auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir uns jeden Tag im Büro verhalten, positiv verändern wird. Da bin ich von überzeugt.
Industrie 4.0, das wird von Enthusiasten als die vierte Revolution in der Industriegeschichte gepriesen. Nach der Mechanisierung und der Dampfmaschine, der Elektrifizierung und Massenfertigung an Fließbändern, der computergesteuerten Produktion mit CNC-Maschinen. Das Herzstück von Industrie 4.0 sind sogenannte cyberphysische Systeme, also der Verbund von Software, mechanischen und elektronischen Komponenten, der eigenständige Entscheidungen treffen kann. Wie viel Material gebraucht wird, wann nachgeordert wird, wo ein Fehler auftritt oder wie die Produktivität zu erhöhen ist. Menschen werden zu Weisungsempfängern der Maschinen. Die Matrix ist Wirklichkeit geworden.
Ich bin Edward Kaspert, ich bin 27, bin Techniker in Fachrichtung Maschinentechnik und ich bin auch sehr begeistert von dieser Art von Arbeit und ich sehe da auch viele Möglichkeiten, Prozesse einfach schlanker zu machen.
In Eisenbach klingt man weniger euphorisch. Begeisterung? Nein, dazu sind die Winter zu lang hier oben. Die Böden zu karg, die Bedingungen zu wechselhaft. Man nimmt die Dinge hier, wie sie kommen, ohne große Aufregung.
Es liegt, glaube ich, in der Natur des Menschen, dass Neues immer ein Stück weit auch Angst macht. Aber ich glaube, es ist schon eine Schwarzwälder Eigenschaft, dass man einfach diese Neuerungen annimmt und dann mit den Möglichkeiten, die einem geboten wird, dann versucht, das Bestmögliche wieder daraus zu machen.
Holger Schwab ist Ausbildungsleiter bei Framo, dem zweitgrößten Unternehmen am Ort. Er erzählt, wie schwierig es ist, Lehrlinge für eine Industrieausbildung zu gewinnen, an einem abgelegenen Ort wie diesem. Von Freiburg bringt man keinen nach Eisenbach, sagt er. Dabei könne man mittlerweile dank der Auslandsniederlassungen von Framo schon während der Ausbildung internationale Erfahrung sammeln und über die Betriebsakademie sogar bezahlt studieren. Der abgelegene Standort habe auch Vorteile.
Ja, aber Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, immer noch wenig Wechsel. Das heißt, die wir mal haben, bleiben uns meistens auch lange erhalten.
Die meisten Mitarbeiter, die bei der Tritschler GmbH arbeiten, dem dritten Betrieb in Eisenbach, kennt Frank Tritschler seit Schulzeiten. Er hat das Unternehmen von seinem Vater übernommen, das er nun in vierter Generation führt. Vor ein paar Jahren hat er eine neue Fertigungshalle gebaut in Eisenbach. Wegziehen wollte er nicht. Als das Grundstück am Bach im Ortsteil Bubenbach zu eng wurde, hat der Bürgermeister oben in Oberbrent den Wald roden lassen und ein neues Gewerbegebiet geschaffen.
Also die Firma Tritschler wurde im Jahr 1909 gegründet. Mein Urgroßvater hat es über lange Jahre durch die Krisenzeiten, durch die Kriegsjahre gebracht. Man hat früher also mit so Uhrenbestandsteile angefangen. Die Uhrenträger haben die Produkte dann in die Welt rausgetragen. Als dann mein Opa das Ganze übernommen hat, waren die Uhren mit Zahnrädern, die waren dann weg. Und dann hat man mit Zahnriementrieben, hat man dann für die Antriebstechnik in den 70er Jahren angefangen und hat dann halt immer weiter geguckt, was der Markt braucht. Man beliefert alles, sämtliche Bereiche im Maschinenanlagenbau.
Dieses Bewusstsein, aufeinander angewiesen zu sein, vielleicht ist das der wesentliche Unterschied zur Stadt. Etwas, das von außen wie Kungelei aussehen kann. Aber wie sonst sollte man mit denen in den Zentren mithalten, die bessere Verkehrsverbindungen hatten, eine größere Auswahl an Bewerbern, mehr Schulen und Weiterbildungsmöglichkeiten, mehr öffentliche Aufmerksamkeit? Und wie soll man heute mithalten als Landgemeinde ohne Autobahn und schnelles Internet, ohne Unterhaltungsmöglichkeiten wie Bars, Kinos und Fitnessstudios? Dieser Mangel an Optionen hat eine besondere Arbeitsethik hervorgebracht. Man muss stets das Beste aus dem Vorhandenen machen. Das half nicht nur bei den zahlreichen Neuanfängen nach Krieg und Krisen, sondern förderte auch einen Erfindergeist, der im Badischen Tüftlergehen genannt wird.
Man musste alles wieder neu aufbauen. 1953, die Werkstätten waren leer, die Eisenbacher Betriebe waren ausgeräumt von den Franzosen. Und wir mussten improvisieren von morgens bis abends. Und wir waren trotzdem natürlich auch befriedigt auf unsere Arbeit. Das Nachbar, wo vielfach noch selber gemacht hat, da man den nie übertroffen hat, dass der Stahl länger gehalten hat, denn wenn man günstig geschliffen hat und sauber geschliffen hat.
Diese historischen Anpassungsleistungen wurden zu einer Art nationalen Marke, Made in Germany, die vom Mittelstand auch unter dem Preisdruck durch chinesische Billigprodukte gepflegt wird. Zum Beispiel mit eigenen Prüflaboren zur Qualitätskontrolle, wie beim größten Eisenbacher Unternehmen, der IMS Gear.
Und was prüft er jetzt da?
Er hat Dauerlauf. Da wären 15.000 Zyklen praktisch simuliert, dass ich einen Sitz von A nach B oder vorne nach hinten 15.000 Mal hin und her fahre.
Aha.
Das erste Geräusch war ein Klimaschrank. Da wird das Ganze klimatisch unter klimatische Bedingungen getestet. Also bei minus 40 Grad, bei plus 80 Grad. Das haben wir vorher gehört, haben wir auch einen Sitz integriert. Und der fährt dann unter Temperatur das Gleiche auch ab. Das ist aufgeteilt.
Das Tüftlergen scheint den Mittelstand auch auf eine besondere Weise für diese Zeit gerüstet zu haben, in der der Urenkel nicht mehr Unternehmer sein will. Die Zeit des globalen Preiskampfes. Clemens Rosenstiel und Norbert Willmann, die beiden ehemaligen Geschäftsführer der IMS, berichten, wie sie die Belegschaft überzeugten, dass es möglich sei, den Preis der Chinesen unterbieten zu können, unter Beibehaltung der deutschen, gewerkschaftlich geregelten Arbeitsstandards.
Die einzige Möglichkeit, die man hat, ist, eine Unternehmenskultur zu entwickeln, die die Kraft hat, so eine Veränderung, die ich schnell umsetzen muss. Also erstens mal müssen die Leute bereit sein für Veränderung, dass morgen wieder alles anders sein kann. Und sie müssen eben das Vertrauen haben, dass sie dabei nicht die Verlierer sind.
Dann muss man eben da dranbleiben. Das ist einfach eine Prozessstrecke, die sie durchlaufen, bis die Leute das Vertrauen finden und sehen, okay, tatsächlich der Weg bringt uns neue Aufträge, neue Möglichkeiten etc.
Der Zwang, sich aufgrund der wechselhaften deutschen Geschichte permanent neu zu erfinden, hat dazu geführt, dass die mittelständische Industrie in Deutschland mit ihren Produktionsmethoden on the cutting edge sei. So befanden die amerikanischen und britischen Reporter, die in den letzten Jahren zu Dutzenden durch die deutsche Provinz reisten, um dem heimischen Publikum das German Economic Miracle zu erklären.
That work ethic is forged at places like the Heron Connect Factory in Germany's booming Black Forest region.
Diese Arbeitsauffassung hat sich an Orten wie der blühenden Schwarzwaldregion entwickelt. Das Geheimnis von Deutschlands Erfolg liegt in mittelständischen Unternehmen, die hochspezialisierte und unverzichtbare Ausrüstungsteile produzieren.
Other nations may quake in the face of competition from Asia, but not Germany.
Andere Länder mögen zittern angesichts des Wettbewerbs mit Asien, aber nicht Deutschland. Mehrere Regierungen haben den Arbeitsmarkt reformiert. Die Mittelständler haben sich permanent an neue Bedingungen angepasst und sich weiterentwickelt. Indem sie Schulden vermieden, sich auf Nischenmärkte spezialisierten und in die Berufsausbildung investierten, sind Deutschlands Mittelständler auf dem neuesten Stand globaler Fertigungstechnik geblieben.
Small and medium-sized companies have remained at the cutting edge of global manufacturing.
Mit Bedauern stellten die Reporter fest, Denk- und Handlungsweise dieses Mittelstandes seien etwas spezifisch Deutsches und daher leider nicht übertragbar. Deswegen machten sie Mittelstand zum Lehnswort im Englischen. Der Mittelstand sei nun mal etwas anderes als die amerikanischen Small and Mid-Sized Companies. Ein Stand im wahrsten Sinn des Wortes, für den man einen gewissen Stallgeruch haben müsse. Ein Stand, dessen scheinbaren Notwendigkeiten sich der Eisenbacher Aussteiger nun mit dem Verkauf des Unternehmens entzogen hat. Der Anpassung an den globalen Markt. Das nebulöse Wesen, das sich weder einfangen noch beschreiben lässt und das heute eine ganz neue Form von Anpassung verlangt. Den Druck, immer größer, immer schneller, immer billiger zu werden. Den Druck zu wachsen, dem die anderen Eisenbacher Unternehmen sich ergeben zu haben scheinen. Framo beispielsweise hat nun Auslandsniederlassungen in der Türkei, in Polen und den USA. IMS Gier hat 2 Werke in den USA und 1 in Mexiko und China. Und es kommen neue Inlandssitze dazu. Gerade wird in Villingen-Schwenningen ein neues Werk gebaut. Ein Druck, der einen weiteren erzeugt, den der Geldbeschaffung. Denn mit Krediten allein lässt sich ein solches Wachstum nicht finanzieren. Man braucht Beteiligungen, fremde Unternehmen, die sich ins eigene einkaufen. Daraus entstehen gegenseitige Abhängigkeiten. Keiner ist nur noch für sich alleine verantwortlich. Wenn einer fällt, geraten auch die anderen mit ins Trudeln. Vielleicht widerstrebte dem Unternehmer dieser Zwang zum Wachstum, zur großen Einheit. 2009 hatte er einer Beteiligung zugestimmt. Einer der Nachbarbetriebe hat bei ihm investiert. Aber diese Beteiligung diente nicht der Expansion, sondern dem Überleben nach der Insolvenz. Um zu leben, hätte er wachsen müssen, hätte neue Maschinen anschaffen, mehr Abläufe digitalisieren, neu bauen müssen. Dafür hätte er weiteres Kapital gebraucht, weitere Beteiligungen. Vielleicht widerstrebte ihm ja dieser Verlust an Unabhängigkeit, an Entscheidungsfreiheit.
Sowohl die Vaterlinie als auch die Mutterlinie, wenn ich da suche, dann sind es viele Menschen, die selbstständig waren, die Gewerbe betrieben haben, Handel betrieben haben. Von daher ist da schon eine gewisse Prägung da, eben auch auf eigenen Beinen stehen zu wollen, was selbst zu machen.
Einen Ausweg hätte es gegeben, den ein anderer Eisenbacher Unternehmer gegangen ist. Die Spezialisierung auf einen Nischenmarkt. Die GSC Schwörer entwickelt individuelle Antriebe für Kunden, beispielsweise aus der Medizintechnik. Martin Schwörer führt das Unternehmen mit seiner Cousine Tina in dritter Generation.
Der Standard hatte immer die Idee, möglichst viele Anwendungen abzudecken. Da machen sie gewisse Kompromisse, was die Spezifikation angeht, und sie versuchen halt möglichst viele mit dieser Lösung zu bedienen. Und wenn es dann um die letzten Gramm oder die letzten Millimeter geht, dann geht es halt mit dem Standard nicht mehr. Unsere Kunden sind anspruchsvoll. Die Anwendungen verlangen hochperformante Komponenten und da ist der Standard manchmal einfach unzureichend. Und genau dafür braucht es dann solche Unternehmen wie uns, die dann sagen, okay, wir haben eine Struktur, wo wir sowas abbilden. Und da sagt ein großer Marktteilnehmer oder großer Wettbewerber, der international unterwegs ist, das interessiert uns gar nicht.
Aber Martin Schwörer ist Techniker, ein begeisterter Tüftler, der in Maschinenbau promoviert hat und ursprünglich in der Forschung arbeiten wollte. Der Unternehmer hat Geisteswissenschaften studiert, bevor er das Familienunternehmen übernahm.
Gut, ich musste mich natürlich dafür entscheiden, dass ich hier bin. Da wäre es falsch zu sagen, ich hätte das 100% aus freien Stücken gemacht. Da ich ja andere Dinge vorher getan habe, auch nicht mir an der Wiege gesungen, das zu tun. Man war froh, dass ich es tue. Und ein Unternehmen zu führen, ist durchaus eine sinnstiftende Angelegenheit.
Vielleicht war es so, dass er eher eine Tradition bewahren wollte als ein physisches Unternehmen. Die Tradition, der Name zumindest, bleibt. Der Käufer wird ihn weiterführen. Vielleicht hat er unter den neuen Verhältnissen in der Welt von Industrie 4.0 diesen Sinn aus den Augen verloren, über den er gesagt hat, dass ein Unternehmen Menschen Identifikation ermöglichen solle. Mit der Gegend, den Menschen, dem Produkt. Vielleicht ist er der jungen Unternehmergeneration näher, von der Mittelstandsforscher Michael Woiwode sagt, sie würde die Unternehmensführung nicht mehr als Lebensaufgabe ansehen.
Mein Eindruck ist schon, dass es hier einen Wertewandel gibt. Dennoch, wenn ich das vergleiche auch mit anderen amerikanischen Gründern, ich würde denken, der Identifikationsgrad mit dem Unternehmen ist höher. Es ist eher eine Herzensangelegenheit und es geht weniger darum, eben jetzt möglichst schnell, möglichst reich zu werden. Dennoch gehen die meisten dieser zukünftigen Mittelständler nicht davon aus, dass sie dieses eine Unternehmen an ihre nächste Generation übergeben werden können, sondern der Zeithorizont ist, glaube ich, heute ein kurzfristigerer. Man zieht in Betracht, dass eben diese Unternehmen dann auch übernommen werden von anderen Unternehmen.
Der Unternehmer selbst hat nur gesagt,
es ist natürlich dann müßig, den Dingen so weit nachzugehen, zu hadern. Man hat halt nur ein Leben.
Der Letzte in einer langen Tradition, wie sich der Mittelstand im Südwesten verändert, von Merle Hilbk.